Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben.
Auf hpa24.de/mpv kannst du dich zu unserer kostenlosen Audioserie Mental stark durch die Prüfung anmelden. Alle 2 bis 3 Tage ein kurzer Audioimpuls mit starken inneren Coaching-Übungen. Einfach eintragen, anhören und mehr Sicherheit aufbauen. Also einfach auf hpa24.de/mpv kostenlos anmelden.
Hallo an all euch tüchtige Heilpraktiker-Anwärter da draußen. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Heilpraktiker-Hacks. Die Prüfungsknacker sind wieder unterwegs.
Hallo auch von mir. Sag mal, Sarah, geht es dir eigentlich auch so, dass du immer an die Panzerknacker denken musst, wenn du Prüfungsknacker hörst?
Oh ja, das muss ich. Bringt mich aber zum Lachen. Und wenn wir mal so bekannt sein sollten wie die, dann soll es mir auch recht sein.
Okay, das ist wirklich so. So bekannt als Heilpraktiker-Podcast, das wäre was.
Okay, Lukas, können wir ans Thema?
Na klar. Auch in dieser Folge sind wieder Vorfahren von uns am Werk. Aber nur stilistisch. Vom Inhalt rockt es wieder.
Das liegt den Prüfungsknackern so im Blut, würde ich sagen. Also lassen wir sie von der Leine.
Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir für dich mal ein Molekül unter die Lupe, das jeder von uns im Körper hat. Aber erst dann so richtig bemerkt, wenn etwas schief läuft. Bilirubin.
Genau.
Du hast uns ja eine Reihe von medizinischen Lehrmaterialien geschickt, denn du willst den Ikturus, also die Gelbsucht, wirklich von Grund auf verstehen.
Und das ist unser Plan?
Unsere Mission ist also klar. Wir verfolgen diese ja abenteuerliche Reise des Bilirubins von seiner Entstehung als Abfallprodukt bis zur Entsorgung. Und wir wollen wissen, was genau ist das und warum führt eine Störung dazu, dass sich Haut und Augen plötzlich gelb verfärben?
Absolut. Und dafür fangen wir am besten ganz am Anfang an. Bilirubin ist im Grunde genommen Schrott.
Schrott?
Ja. Der rezyklierte Schrott unserer roten Blutkörperchen. Der Erythrozyten. Die leben ja nur so um die 120 Tage, dann werden sie ausgemustert.
Okay.
Und der Körper recycelt natürlich. Das wertvolle Eisen aus dem Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, das wird wiederverwendet. Was dann aber üblich bleibt, ist der Farbstoffrest, dieses Hämolekül. Und daraus wird dann Bilirubin, so ein gelb-oranges Abbauprodukt.
Also der Müll, der beim Verschrotten alter Blutzellen anfällt. Aber in deinen Quellen, da wird sofort eine ganz entscheidende Unterscheidung gemacht. Es gibt nicht nur das eine Bilirubin.
Nein, es gibt 2 Formen. Und das ist der absolute Dreh- und Angelpunkt. Wer das versteht, hat schon die halbe Miete.
Okay, leg los.
Also, die erste Form, die direkt beim Abbau der Blutzellen entsteht, in der Milz zum Beispiel, das ist das indirekte Bilirubin.
Indirekt.
Genau. Stell es dir vor wie Rohöl. Es ist fettlöslich, aber eben nicht wasserlöslich. Und unser Blut ist ja zum Großteil Wasser.
Das heißt, es kann nicht einfach so darin herumschwimmen. Es würde verklumpen wie Öl in Wasser.
Exakt. Und deswegen braucht es ein Transportshuttle. Ein Taxi.
Ein Taxi.
Ja, quasi. Es bindet sich an ein Protein, das Albumin. Das Albumin sammelt das indirekte Bilirubin auf und kutschiert es sicher durch die Blutbahn. Und das Ziel ist immer die große Entsorgungsanlage, die Leber.
Und in der Leber wird aus dem Rohöl dann etwas, ja, etwas Brauchbares gemacht. Das ist dann die 2. Form.
Ganz genau. In der Leber wird dieses indirekte Bilirubin chemisch umgebaut. Man nennt das Konjugation. Es wird an Glucuronsäure gekoppelt und zack, durch diesen Trick wird es wasserlöslich.
Ah.
Und dieses umgebaute, wasserlösliche Produkt, das ist das direkte Bilirubin. Das ist dann das raffinierte, aufbereitete Produkt. Bereit für den Transport in Galle oder Urin.
Also, um das festzuhalten. Indirekt ist fettlöslich und braucht ein Taxi. Direkt ist wasserlöslich und reisefertig.
Perfekt.
Gut. Die Reise geht also von der Milz per Taxi zu Leber. Und in der Leber passiert dann die Veredelung. Aber deine Quellen betonen hier was ganz Wichtiges. Die Arbeit der Leber besteht aus 2 komplett getrennten Schritten.
Ja, und das ist klinisch enorm relevant. Stell dir die Leberzelle wie eine kleine Fabrik vor, mit 2 Abteilungen.
Okay.
Abteilung 1 ist die Umwandlung, die Konjugation. Das indirekte Bilirubin kommt rein, wird veredelt zu direktem Bilirubin. Dieser Prozess ist so fundamental, dass ihn selbst eine schwerkranke Leber, bei einer Hepatitis zum Beispiel, oft noch erstaunlich gut hingekommt.
Moment, das ist ja interessant. Selbst wenn die Leber richtig angeschlagen ist, funktioniert die Veredelung von indirekt zu direkt noch?
Meistens schon, ja. Die Umwandlung läuft weiter. Aber, und jetzt kommt's, der zweite Schritt, der ist viel anfälliger.
Und der wäre?
Die Logistik, die Ausschleusung. Die Fabrik muss das fertige Produkt ja auch rauskriegen. Das wasserlösliche, direkte Bilirubin muss aktiv, also unter Energieverbrauch, aus der Zelle raus in die Gallenkanälchen gepumpt werden.
Und das ist die Achillesferse?
Das ist die Achillesferse einer kranken Leber. Sie hat das Bilirubin zwar umgewandelt, aber ihr fehlt die Kraft, es rauszuschmeißen. Es staut sich an.
Und sickert dann zurück ins Blut.
Genau.
Ah, okay. Lass mich das mal wiederholen, ob ich es kapiert habe. Der Flaschenhals für eine kranke Leber ist nicht die Chemie, sondern die Logistik. Die Umwandlungsabteilung arbeitet, aber die Versandabteilung streikt.
Perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht sagen können.
Gut. Und wie geht's dann im Normalfall weiter, wenn die Versandabteilung nicht streikt?
Wenn das direkte Bilirubin in die Galle gelangt, fließt es mit der Galle in den Dünndarm. Dort wird es zerlegt in Stercobilin und Urobilinogen.
Hola, noch zwei Teilchen.
Ja, Stercobilin ist der Farbstoff des Stuhls. Es macht den Stuhl braun. Das spielt nachher bei der Pathologie noch eine wichtige Rolle.
Und Urobilinogen, was passiert mit dem?
Ein Teil geht auch mit dem Stuhl aus dem Körper. Aber der größte Teil wird im terminalen Ileum wieder in den Körper zurückresorbiert. Man spricht da vom enterohepatischen Kreislauf.
Enterohepatisch. Moment, das bedeutet Darm und Leber. Also das Bilirubin geht von der Leber in den Darm, wird zerlegt und geht dann als Urobilinogen wieder ins Blut. Und dann?
Und dann mit dem Blut über die Pfortader wieder zur Leber. Enterohepatischer Kreislauf. Und der Vollständigkeit halber, ein kleines bisschen Urobilinogen geht in den Harn, aber das meiste geht wieder mit der Galle in den Darm zurück.
Ein bisschen Urobilinogen im Urin ist also völlig normal.
Okay, das ist der Idealzustand. Aber jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, warum das alles so relevant ist. Das System kann kaputt gehen. Und dann wird der Mensch gelb. Deine Quellen teilen das sehr sauber in drei Kategorien ein.
Genau. Die Gelbfärbung, der Ikterus, wird so ab einem Wert von 2 Milligramm DL im Blut sichtbar. Und die Ursachen sortiert man danach, ob das Problem vor, in oder nach der Leber liegt.
Fangen wir mal vor der Leber an. Der prähepatische Ikterus.
Richtig. Das Problem liegt also noch bevor das Bilirubin überhaupt in der Leber ankommt.
In unserer Fabrikanalogie wäre das so, als würde die Fabrik plötzlich mit einer riesigen Menge Rohmaterial überschwemmt. Sie arbeitet perfekt, aber kommt einfach nicht hinterher.
Exakt, das ist es. Beim prähepatischen Ikterus werden aus irgendeinem Grund massenhaft rote Blutkörperchen zerstört. Hämolyse nennt man das.
Und was sind da so die Ursachen?
Das kann bei angeborenen Anämien passieren, Sichelzellenanämie zum Beispiel. Oder auch ganz mechanisch, wenn Blut an künstlichen Herzklappen zerschellt.
Und die Folge ist dann eine Flut von
indirektem Bilirubin. Die gesunde Leber arbeitet auf Hochtouren, aber schafft die Menge nicht. Das überschüssige, nicht umgewandelte, indirekte Bilirubin steigt im Blut an.
Verstanden. Szenario 1, jetzt das zweite. Intrahepatischer Ikterus, also innerhalb der Leber. Das Problem ist die Fabrik selbst.
Korrekt. Und hier kommt unser Wissen über die zwei Schritte ins Spiel. Meistens ist es jetzt eben nicht die Umwandlung, die versagt.
Sondern die Ausschleusung, die Versandabteilung.
Genau. Bei einer Hepatitis oder Leberzirrhose sind die Leberzellen krank. Sie schaffen es noch, das indirekte in direktes Bilirubin umzuwandeln, aber sie kriegen es nicht raus.
Also staut es sich und geht zurück ins Blut.
Und im Labor sehen wir dann einen Anstieg des direkten Bilirubins.
Macht Sinn. Und das dritte Szenario ist dann logischerweise der posthepatische Ikterus. Post heißt nach. Die Fabrik hat also perfekt gearbeitet, aber die Ausfahrt ist blockiert.
Genau, ein Verschlussikterus. Die Leber ist gesund, das Bilirubin ist umgewandelt, in der Galle drin, aber irgendwo auf dem Weg zum Darm ist Stau.
Was blockiert da den Weg?
Häufig sind das Gallensteine, die im Hauptgallengang feststecken. Oder, und das ist klinisch extrem wichtig, ein Tumor im Kopf der Bauchspeicheldrüse. der drückt den Gallengang von außen zu, wie einen Gartenschlauch.
Und auch hier staut sich dann das direkte Bilirubin zurück bis ins Blut.
Richtig.
Moment mal. Das ist ja faszinierend. Das bedeutet ja, ohne ein einziges Blutbild, nur durch einen Blick auf den Patienten und auf die Farbe von Stuhl und Urin, kann ein Arzt schon eine ziemlich genaue Vermutung anstellen.
Das ist die Quintessenz. Das ist fast wie Forensik am Krankenbett.
Erzähl.
Überlegen wir mal. Beim prähepatischen Ikterus haben wir eine Überproduktion, aber der Abflussweg ist komplett frei.
Es kommt also weiterhin Bilirubin im Darm an.
Genau. Und wird zu Farbstoff umgebaut. Das heißt, der Stuhl ist normal braun, der Urin ist normal hell, der Patient ist gelb, aber die Ausscheidungen sind unauffällig.
Aber das ändert sich dramatisch bei den anderen beiden Formen.
Und wie? Beim intra- und posthepatischen Ikterus kommt ja kaum noch oder gar kein Bilirubin mehr im Darm an.
Der Rohstoff für den Farbstoff fehlt.
Richtig. Und deswegen wird der Stuhl hell, lehmfarben oder sogar komplett weiß. Man nennt das einen acholischen Stuhl.
Und der Urin?
Gleichzeitig haben wir ja den Stau von wasserlöslichem, direktem Bilirubin im Blut. Der Körper sucht einen Notausgang. Und dieser Notausgang sind die Nieren.
Ah.
Das direkte Bilirubin wird also massenhaft über den Urin ausgeschieden und färbt ihn dunkel, fast wie dunkles Bier oder Cola, manchmal mit so einem gelblichen Schüttelschaum.
Heller Stuhl, dunkler Urin. Das ist also das absolute Alarmsignal für ein Problem in der Leber oder danach.
Genau.
Und in den Quellen wird noch ein ganz spezifisches Zeichen erwähnt, das Gänsehaut macht. Das Courvoisier-Zeichen.
Ja, das ist ein klassisches klinisches Zeichen. Ein gefürchtetes Zeichen. Es beschreibt eine prall vergrößerte, tastbare Gallenblase bei einem Patienten, der gelb ist. Aber, und das ist das Unheimliche, sie tut nicht weh. Wie das Pankreaskopfkarzinom staut die Galle aber schleichend auf. Die Gallenblase dehnt sich wie ein Ballon, aber ohne die akuten Schmerzen.
Das heißt, eine schmerzlos vergrößerte Gallenblase bei Gelbsucht ist?
Ist hochverdächtig auf einen bösartigen Tumor. Ja.
Das ist wirklich eindrücklich. Lass uns zum Schluss noch auf zwei Sonderfälle schauen. Zuerst der neugeborenen Ikterus. Das kennen ja viele Eltern, diese Sorge.
Und in den allermeisten Fällen ist die Sorge unbegründet. Der ist meistens physiologisch, also normal. Er ist eine clevere Mischform.
Eine Mischform?
Ja, er hat eine prähepatische Komponente. Neugeborene müssen ihr fetales Hämoglobin, das sie im Mutterleib brauchten, gegen das normale austauschen. Das führt zu einem massiven, aber normalen Abbau von roten Blutkörperchen.
Die Fabrik wird also planmäßig mit Rohmaterial geflutet.
Genau. Und gleichzeitig hat der Ikterus eine intrahepatische Komponente. Die Enzyme in der Babyleber, die für die Umwandlung zuständig sind, die laufen noch nicht auf 100%. Die Leber ist noch unreif.
Es kommt also viel an und die Verarbeitung läuft auf Sparflamme.
Exakt. Das gipfelt meist am 4., 5. Lebenstag und geht dann von allein weg. Nur wenn die Werte extrem hoch werden, muss man handeln.
Mit dieser Phototherapie, dem blauen Licht.
Genau. Das hilft, das Bilirubin in der Haut in eine wasserlösliche Form umzuwandeln, die dann ausgeschieden werden kann. Eine externe Unterstützung für die Leber sozusagen.
Und der zweite Sonderfall? Morbus Meulengracht. Klingt bedrohlich.
Klingt viel schlimmer, als es ist. Morbus Meulengracht ist völlig harmlos. Bis zu 10% der Bevölkerung haben das.
Und was ist das?
Es ist eine interessante Ausnahme von unseren Regeln. Es ist ein intrahepatischer Ikterus. Das Problem liegt also in der Leber. Aber anders als bei Hepatitis ist hier schon der erste Schritt, die Umwandlung, leicht gestört.
Ah.
Ein angeborener Enzymdefekt sorgt dafür, dass die Umwandlung von indirektem zu direktem Bilirubin etwas langsamer läuft.
Das heißt, obwohl die Ursache in der Leber liegt, ist bei Morbus Meulengracht das indirekte Bilirubin erhöht. Das bricht ja mit der Regel.
Genau das ist die Ausnahme, die man kennen muss. Betroffene können bei Stress oder Fasten eine leichte Gelbfärbung der Augen bekommen, weil das indirekte Bilirubin ansteigt. Aber es hat absolut keinen Krankheitswert.
Man muss es nur wissen, damit man nicht fälschlicherweise von was Schlimmem ausgeht.
Richtig.
Fassen wir das also nochmal zusammen. Die Reise des Bilirubins ist ein präziser, mehrstufiger Prozess. Und wenn es zu einem Stau kommt, verrät uns die Art des Bilirubins indirekt oder direkt zusammen mit den einfachen klinischen Zeichen wie Stuhl- und Urinfarbe erstaunlich genau, wo die Störung liegt.
Absolut. Die Kernaussage ist wirklich, der Körper hinterlässt eine Spur aus Hinweisen. Wer den normalen Weg versteht, kann diese Hinweise wie ein Detektiv zusammensetzen. Die Physiologie erklärt die Pathologie.
Wow, ich bin sprachlos. Bilirubin, davor habe ich immer einen Horror gehabt.
Na, ich auch. Das haben wir aber richtig gut auseinandergenommen jetzt, oder?
Stefans Videos sind einfach unschlagbar. Danach kann man die Dinge immer viel leichter zusammenfügen.
Jetzt wünschen wir dir, lieber Zuhörer, dass das Bilirubin für dich jetzt auch seinen Schrecken verloren hat. Vielleicht konnte unser Dialog dir ja dabei helfen.
Und falls du doch noch ein wenig unsicher bist, gibt es sogar noch eine zweite Version dazu. Wieder eine Prüfungssimulation.
Stimmt. Komm, die hören wir uns jetzt gleich an. Kommst du auch mit?
Und denk dran, hpa24.de/mpv. Mehr innere Sicherheit und Stabilität in der Prüfung kann dein Gamechanger sein. Auf hpa24.de/mpv einfach kostenlos eintragen und alle 2 bis 3 Tage einen kurzen mentalen Audioimpuls erhalten.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktiker Ausbildung 24.